Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen, liebe Hörsaalgemeinde. Ist euch eigentlich klar, dass ihr konditioniert werdet durch Algorithmen? So scharf formuliert das einer unserer beiden Redner heute, Professor Dirk Helbing. Helbing promovierte und habilitierte sich in theoretischer Physik. Jetzt leitet er den Bereich Computational Social Science an der ETH Zürich. Sein Spezialgebiet: Manipulation im Netz.
Der massive Cyberangriff auf das Computernetz des Bundestages im vergangenen Jahr ist laut Verfassungsschutz vom russischen Geheimdienst gesteuert worden.
Internationale Sicherheit im Cyberraum.
Wenn jetzt Maschinen unbemerkt uns manipulieren, dann sind wir schutzlos ausgeliefert.
Dass auf gefährliche und bedrohliche Praktiken im Cyberraum verzichtet werden soll.
Eines Hackerangriffs geworden war.
Wir leben in einer Zeit der Cyberkriege und Informationskriege.
Wie das rote Telefon im Bereich der Cybersicherheit.
Die Schicksalsfrage des 21. Jahrhunderts. Wie können wir mit digitalen Technologien verantwortungsvoll umgehen?
Ja, genau. Wie nutzen wir digitale Technologien, ohne durch Technologie benutzt zu werden? Dieser Frage wurde am 3. April 2017 nachgegangen an der Bundesakademie für Sicherheitspolitik in Berlin anlässlich einer Tagung unter dem Titel Deutschlands Cybersicherheit. Eigentlich war diese Tagung nur für Journalisten zugänglich, tollerweise konnten dann aber doch zwei der dort gehaltenen Vorträge für uns aufgezeichnet werden. Besten Dank dafür an dieser Stelle. Der eine davon, wie schon gesagt, kommt von Professor Dirk Helbing von der Eidgenössisch-Technischen Hochschule Zürich. Helbing spricht unaufgeregt, aber seine Schlussfolgerungen, die haben es in sich. Wir alle werden konditioniert durch unsere Filterblasen, durch Algorithmen. Big Data killt Wahlgeheimnis. Das Netz wird als Propagandamaschine genutzt. Interessant aber auch, wie ein leitender Mitarbeiter des Außenministeriums auf dieses Thema guckt. Dirk Roland Haupt ist stellvertretender Leiter des Koordinierungsstabes für Cyber-Außenpolitik im Auswärtigen Amt in Berlin. Wo Helbing von Manipulation, von Simulation und Matrix spricht, spricht Haupt von potenziell bedrohlichen Entwicklungen in Datenströmen. Auf der Tagung sprach der Außenamtsmitarbeiter vor dem Forscher. Hier im Hörsaal möchte ich die Reihenfolge umdrehen. Ihr hört also zunächst Dirk Helbing und seinen gut 25-minütigen Vortrag mit dem Titel Cyberkriege, Meinungsbeeinflussung und Fake News.
Wir leben in einer Zeit der Cyberkriege und Informationskriege. Und vor kurzem haben wir in Scientific American diesen Artikel veröffentlicht, was aus meiner Sicht wirklich die Schicksalsfrage des 21. Jahrhunderts ist. Wie können wir mit digitalen Technologien verantwortungsvoll umgehen? Die deutsche Fassung hieß Digitale Demokratie statt Datendiktatur, und das bringt uns auch tatsächlich zu George Orwell, der ja dieses Thema alternative Fakten aufgebracht hat, das mit Fake News unmittelbar verbunden ist. Worüber reden wir? Google kann in der Tat die Entscheidung von Menschen beeinflussen. Und man hat jetzt gemerkt, dass es auch insbesondere ein Bias gibt gegenüber politischen Richtungen. Und das muss nicht unbedingt verursacht sein durch Google selbst, sondern dadurch, dass der Google-Algorithmus reagiert auf das Nutzerverhalten, ist der Algorithmus auch manipulierbar. Genauso wie dieser Thai-Bot von Microsoft, der innerhalb von einem Tag zu einem Nazi gemacht wurde. Das ist also die Gefahr dieser Systeme. Wenn Sie vor kurzem nach Termin Bundestagswahl 2017 gegoogelt haben unter der Bildersuche, dann sehen Sie, dass hier Stimmung gegen eine bestimmte Partei gemacht wird, ganz geballt. Wir haben da also tatsächlich ein Problem. Und dieses Problem war noch verschärft bei der Brexit-Propaganda, wo behauptet wird zumindest, dass Social Bots hier mitgewirkt haben in der Meinungsbildung und letzten Endes das Zerbrechen der Europäischen Union mit verursacht haben. Es gibt in diesem Zusammenhang einen Artikel, den Sie lesen sollten, falls Sie ihn nicht bereits kennen. Dieser Artikel hat verschiedene Reaktionen ausgelöst. Einerseits hat der Privacy-Zuständige jetzt Aktionen ergriffen. Andererseits kam die Diskussion auf, dass Big Data tatsächlich Demokratien gefährden kann. Und auch in Deutschland hat man über die Invasion der Meinungsroboter gesprochen. Steinmeier sah eine tödliche Gefahr für die Demokratie. De Maizière wollte den Meinungsrobotern den Kampf ansagen. Und es gibt viele weitere Artikel dazu. Nun, in diesem Zusammenhang gab es natürlich im Wahljahr auch Diskussionen der Parteien darüber, wie man sich verhalten solle. Nur die AfD hat sich nicht vom Einsatz von Meinungsrobotern distanziert. Die CDU im Gegensatz zu Social Bots möchte Chatbots verwenden, um die Politik zu erklären. Also ein etwas anderer Ansatz. Die Frage ist, wie erfolgreich wird das sein? Denn diese Bots werden auch eben eingesetzt, um Leuten den Kopf zu verdrehen, um zu lügen für Fehlinformationen, und das gefährdet das Internet insgesamt. Das radikalisiert auch zum Teil die Nutzer von sozialen Plattformen. Und nach all diesen Artikeln kommt jetzt plötzlich ein Artikel, der sagt, Entwarnung, das ist alles nur aufgeblasen. Also das muss man vorsichtig sehen. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass jetzt diese Privacy Watchdog mit rechtlichen Schritten droht. Was sagt die Wissenschaft? Ja, tatsächlich können Menschen manipuliert werden mit sozialen Medien. Es gibt Experimente, die zum Teil zig Millionen Menschen ungefragt einbezogen haben. Ich habe hier einige dieser Artikel aufgeführt. Also tatsächlich, Menschen sind manipulierbar mit Informationen. Bis zu 20% können die Stimmen von unentschiedenen Wählern verschoben werden. Und die Frage ist, wie funktioniert das überhaupt alles genau? Und da kommen drei Komponenten zusammen. Big Data, innerhalb von einer Minute wissen Sie vielleicht, werden alleine 700.000 Google-Anfragen abgeschickt, aber alles, was Sie tun, hinterlässt eigentlich heutzutage Datenspuren. Vielleicht wussten Sie das nicht, wenn Sie einen Browser benutzen, wird eigentlich auch schon mitgeschrieben, was Sie anklicken. Und diese Daten, können Sie sich leicht vorstellen, entlösen eigentlich alles über Sie. Ja? Das betrifft natürlich auch Politiker. Wenn Sie im Internet Zeitungen lesen, auch da wird mitgeschrieben, was Sie interessiert, was Sie anklicken, wie lange Sie auf den Seiten verbringen und so weiter und so fort. Und diese Daten werden letzten Endes auch zumindest in Großbritannien von Behörden verwendet, auch wenn Sie diese Browserverläufe gelöscht haben, das ist alles noch vorhanden. Und stellen Sie sich einfach vor, was Sie in den letzten 10 Jahren so alles angeklickt haben, was Sie vielleicht nicht immer wollen, dass es Ihre Kollegen oder Freunde oder wer auch immer weiß. Aber anyway, warum wurde das gemacht? Der Traum war, dass man alles über diese Welt wissen könnte, und je mehr Daten man hätte, desto mehr würde sich sozusagen von selber die Wahrheit enthüllen. Man bräuchte gar keine Wissenschaft und keine Theorie mehr dazu. Und der Traum ging so weit, dass man sich dachte, vielleicht kann man eine Art Kristallkugel bauen, wo man sehen kann, was wo passiert, in Echtzeit oder sogar mit Predictive Analytics noch voraussagen. Und das Militär verschiedenen Ländern arbeitet an solchen Maschinen. Nun, wenn die Wissenschaft hier plötzlich außen vor bleiben soll, wie wertet man die Daten aus? Mit künstlicher Intelligenz. Die künstliche Intelligenz wächst exponentiell. Spätestens in 20 Jahren geht man davon aus, dass es Computer gibt, die intelligenter sind als Menschen. Das Militär ist in vielen Fällen nochmal 30 Jahre voraus, also vielleicht gibt es solche superintelligenten Systeme schon. Und diese intelligenten Maschinen beginnen zunächst als Tools, und dann, wenn sie schlauer werden, werden sie quasi wie Kollegen, und irgendwann werden sie uns Hinweise geben, wie wir einen besseren Job machen können. Die Frage ist, wann kommt der Zeitpunkt, werden sie über uns bestimmen? Und das wird am MIT schon erforscht. Nun kommt noch die dritte Komponente, die Psychologie. Wir leben in einer Aufmerksamkeitsökonomie. Die knappste Ressource ist vielleicht in vielen Fällen nicht mehr das Geld, sondern die Aufmerksamkeit. Und das wird genutzt. Diese Aufmerksamkeit wird gelenkt. Und wer das schafft, der hat letzten Endes Chancen, Produkte zu verkaufen. Und der heikle Punkt ist nur, 5% unserer Aufmerksamkeit ist bewusster Natur. Die meisten Informationen, die auf uns einprasseln, werden unterbewusst verarbeitet. Und man kann uns also auch unterbewusst steuern. Und die Werbung macht das ganz konkret, um letzten Endes verschiedene Botschaften zu verbreiten. Und es ist im Grunde genommen auch politisch einsetzbar. Schauen Sie vielleicht mal diesen Film an. Es dreht sich um die Geschichte der Psychologie und insbesondere um einen Cousin von Sigmund Freud. Alles von der Werbung bis hin zur Massenpsychologie des Zweiten Weltkrieges ist von diesen Methoden letzten Endes bestimmt gewesen. Heutzutage ist man beim Neuromarketing angekommen. Menschen reagieren unbewusst auf äußere Reize. Marketing-Experten auf der ganzen Welt beschäftigen sich gemeinsam mit Psychologen mit der Frage, welche Zielgruppe reagiert auf welche Reize. Wer auf diese Frage die richtige Antwort kennt, kann ein Produkt ohne wesentliche Streuverluste an den Kunden bringen. Und dazu gibt es einige Bücher, die sprechen letzten Endes für sich selber. Ja, das geht also bis hin in Richtung Mind Control und Social Engineering, was im Übrigen auch eingesetzt wird, um Computer zu hacken. Das heißt, Sie als Nutzer von Informationssystemen reinzulegen mit den subtilen Manipulationsmethoden, die da mittlerweile verfügbar sind. Nun kommt Cambridge Analytica wieder ins Spiel. Es wurden nämlich im Zusammenhang mit der US-Wahl hunderte von Millionen von psychologischen Profilen von Bürgern angefertigt. Und es wird behauptet, dass 70 Facebook-Likes reichen, um die Menschenkenntnis eines Freundes zu überbieten, 150 um die der Eltern. Mit 300 Likes kann die Maschine das Verhalten einer Person eindeutiger vorhersagen als deren Partner. Nun, durch Freunde sind wir manipulierbar, deswegen suchen wir uns unsere Freunde gut aus. Aber wenn jetzt Maschinen unbemerkt uns manipulieren, dann sind wir sozusagen schutzlos ausgeliefert. Hier wurde eine psychologische Skala verwendet, die sich Ocean nennt. Wenn Sie zum Beispiel ängstlich sind, dann würden Sie mit Nachrichten bespielt, die diese Ängste anspricht. Also zum Beispiel Terrorismus, Kriminalität, Massenmigration. Und dann käme irgendwie die politische Botschaft, ja, wir kümmern uns darum. Wenn Sie jetzt aber einen anderen Charakter haben, würden Sie vielleicht eine diametral entgegengesetzte Botschaft bekommen. Also das ist wirklich Rattenfängerei gewisserweise. Und nun werden diese drei Technologien zusammengefügt mit Persuasive Computing. Und wenn Larry Page vor einiger Zeit mal gesagt hat, es gibt viele Dinge, die wir gerne ausprobieren würden, dann gehört es vielleicht zu diesen Dingen dazu. Wir sehen jetzt einen perfekten Sturm. Big Data kommt zusammen mit dem Internet der Dinge, weil es riesige Datenmengen über alles produziert. Satellitenkommunikation, künstliche Intelligenz, Cognitive Computing und Quantum Computing. Und damit kann man letzten Endes eigentlich psychologische Manipulationen auf dem globalen Maßstab tatsächlich umsetzen. Also es kam auch die Idee auf, man könnte die Gesellschaft quasi wie eine gigantische Maschine automatisieren und dass die Demokratie eine veraltete Technologie sei. Ja, hier gibt es einen Artikel dazu, der sich lohnt zu lesen, um ein bisschen besser zu verstehen, was da eigentlich im Gange ist. Und auch dieses Buch von mir adressiert diese Fragen und was die Alternativen sind. Wie funktioniert das nun alles? Also es werden Machine-Learning-Ansätze verwendet, die auf Big Data angewandt werden und das sind Ihre Daten, die heimlich gesammelt worden sind. Das sind riesige Datenmengen, 3000 Spezifikationen bei Axiom, soweit ich mich erinnere, alleine. Und nun werden wir im Grunde genommen konditioniert. Ja? Also die Wissenschaft, die dahinter steckt, ist die von Skinner, dort wurden Tiere in Boxen gesteckt und wurden Belohnungen und Bestrafungen ausgesetzt, um sie dazu zu bringen, bestimmte Dinge zu tun oder zu lassen. Solche Konditionierungsexperimente werden heutzutage mit uns Menschen tagtäglich durchgeführt und die Skinnerbox, in der wir unmerklich leben, ist die Filterblase, die um uns herum gebaut worden ist. Also personalisierte Information, mit der unsere Aufmerksamkeit beeinflusst werden kann und damit unsere Emotionen, unsere Meinung, unsere Entscheidungen und unsere Handlungen beeinflusst werden können. Und das ist natürlich auch für die Politik interessant, keine Frage. Und solche Bilder zeigen eigentlich, wie weit es gekommen ist. Die Frage ist also, werden wir quasi ferngesteuert und wie weit? So, wer macht sowas? Es heißt immer die Russen. Natürlich können die Russen das, es ist aber weit weniger klar, wo sie sich überall einmischen und wo ihnen Dinge untergeschoben werden. Natürlich ist das Ganze weltweit von Interesse. Diese Technologie hat jeder. Die Idee war ursprünglich, dass man damit wirksamer regieren könnte und damit Umwelt- und Gesundheitsprobleme und andere Dinge in den Griff bekommen könnte. Und die Technologieunternehmen, die dahinter stecken, das sind natürlich Google, IBM, ja, was vorgeschlagen wurde als zukünftiger US-Präsident, und auch Facebook, werden imperiale Ambitionen nachgesagt. So, wenn man sich diese Weltkarte anschaut, dann weiß man, dass es hier tatsächlich eine massive Manipulierbarkeit gibt und in welchen Regionen das der Fall ist. Also das sind die Firmen, die letzten Endes diese unsichtbare Weltherrschaft ausüben. Seit wann ist das Ganze im Einsatz? Seit einigen Jahren merken wir, dass die klassischen Wahlprognosen nicht mehr funktionieren. Und das ist seit etwa 2012 der Fall. Also diese Technologien, die verschieben sozusagen die Stimmanteile. Hier gibt es einen interessanten Bericht, wie das in Lateinamerika gemacht worden ist. Und im Grunde genommen muss man sich alle Wahlen vielleicht nochmal anschauen, die seit dieser Zeit stattgefunden haben. Ja, man hat sich über manchen Wahlausgang gewundert. Auch Obama hat ja bei seiner zweiten Wahl besonders gut abgeschlossen. Dort hat man immerhin gelernt, was passiert ist. Man hat Big Data eingesetzt, alleine 45 Data Analytiker. Und man wusste im Grunde genommen mit Big Data, wer was wählen würde. Also das Wahlgeheimnis war da schon passé. Damals hat sich keiner so richtig aufgeregt. Die Aufregung, die kam eigentlich erst mit der Wahl von Donald Trump, ja, als Globalisierungsgegner. Aber die gleichen Methoden, wie ich angedeutet habe, waren eigentlich auch von anderer Seite im Einsatz. Da darf man sich nichts vormachen. Und Roboter sind also hier verstärkt im Einsatz und die Gefahr ist halt letzten Endes die, dass man hier Nachrichten dermaßen verstärken kann im Sinne von Propaganda, dass letzten Endes dieses Volumen an Nachrichten ständig auf uns einhämmert und uns letzten Endes eben doch manipuliert auf eine hochgefährliche Art und Weise. Heutzutage können Sie 10.000 Social Bots für etwa $1.000 mieten. Das ist also wirklich sehr billig. Man hat Botnets mit 350.000 Accounts gefunden. Das ist vielleicht noch nicht mal das Größte. Also die Frage, die sich stellt, ist, kann das unsere Gesellschaft verkraften? Ja? Die Erfindung der Druckerpresse hat den 30-jährigen Krieg ausgelöst. Die Erfindung des Radios, Stichwort Volksempfänger, war mitentscheidend für den Aufstieg der Nazis. Heutzutage leben wir also wieder in Zeiten des Infowars, könnte man sagen. Und man kann nur hoffen, dass wir nicht wieder im Krieg enden damit. Also schon eine sehr brisante Sache. Und nun hat gerade kürzlich Julian Assange gesagt, die CIA hätte die Kontrolle über ihre Cyberwaffen verloren. Und ich glaube, das muss man auch tatsächlich im Zusammenhang mit all diesen Manipulationsmöglichkeiten sehen. Was passiert ist, dass diese Tools jetzt nicht mehr unter der Kontrolle von staatlichen Akteuren alleine ist, sondern es gibt viele Akteure, die diese Tools nutzen. In Konkurrenz, das heißt, es wird ständig hin und her geschaltet, es werden ständig widersprüchliche Nachrichten gesendet und das führt natürlich zu einem massiven Konflikt, letzten Endes zu einem Auseinanderbrechen der Gesellschaft, der über die Filterblasen und wie sie unsere Gesellschaft zu zersetzen drohen, wird in letzter Zeit viel gesprochen in diesem Zusammenhang. Und nun sind wir infolge all dieser Entwicklung in der postfaktischen Gesellschaft angelangt. Wie funktioniert das? Im Grunde genommen kann man durch Reflexion dessen, was in der Welt passiert, oder auch durch künstliche Reflexion eine wahrgenommene Wahrheit erzeugen. Und dazu dient natürlich auch die Presse und das Fernsehen. Und die Frage ist natürlich, ob diese Nachrichten wahr oder falsch sind. Heutzutage ist es so weit, dass wir eben letzten Endes durch Smartphones personalisiert Bescheid und manipuliert werden. Und das wird jetzt noch hoch skaliert mit Robotjournalismus. Das heißt, es können wenige Menschen tatsächlich Millionen, hunderte Millionen von Menschen manipulieren durch solche Technologien. Und das geht so weit, dass man im Prinzip die Internetinhalte verändern kann. Schon heute ist es so, wenn Sie und ich den gleichen Internetlink anklicken, dann bekommen wir unter Umständen nicht das Gleiche zu sehen. Stichwort personalisierte Preise, aber auch in der Berichterstattung mit Internetmedien geht es immer mehr in diese Richtung. Und man kann in Echtzeit beispielsweise YouTube-Videos verändern und zum Beispiel Herrn Bush Grimassen schneiden lassen oder Putin oder Trump oder Angela Merkel. Das geht in Echtzeit, wie gesagt, mit Technologien. Genauso kann man Menschen Worte in den Mund legen und es hört sich absolut echt an. Das heißt, das Fälschungs- und Irritations- und Manipulationspotenzial hat ein unglaubliches Maß erreicht und damit ist natürlich die potenzielle Verwirrung perfekt. Also man kann uns praktisch perfekt den Kopf verdrehen. Die Kritik bleibt nicht aus. Diese Emotionsmanipulationsstudie von Facebook hat Entrüstung verursacht. Es gibt jetzt mehr und mehr Diskussionen über all diese Dinge und dass auch eben der Extremismus dadurch gefördert wird. Die Staatsanwaltschaft schaltet sich ein, die Akademien der Wissenschaften schalten sich ein und es gibt einige Bücher, die in diesem Zusammenhang empfehlenswert sind. Die wollen sich vielleicht mal anschauen. Also selbst einer der Väter von Nudging hat jetzt ein neues Buch über die Ethics of Influence geschrieben und hat offensichtlich Bauchschmerzen bekommen. Tim Berners-Lee als Erfindung des World Wide Web hat sich eingeschaltet. Tim Cook prangert diese Personalisierungen an. Elon Musk hat gewarnt vor der Gefahr von künstlicher Intelligenz. Man hat damals nicht so richtig verstanden, was er gemeint hat, wenn er über diese größte Gefahr für die Menschheit gesprochen hat. Jetzt wird Ihnen das vielleicht ein bisschen klarer, was dahinter steckt. Er hat sogar gesagt, wir erwecken da eine Art Dämon. Schauen Sie sich das Interview an, da verrät er noch mehr. Und er hat einige Fingerzeige gegeben. Er hat nämlich die Diskussion aufgebracht, leben wir in einer Art Computersimulation oder Matrix? Und er hat nicht nur geredet, sondern er hat auch Maßnahmen ergriffen, nämlich 1 Milliarde investiert in OpenAI mit dem Ziel, dass künstliche Intelligenz als Erweiterung unseres Willens verwendet wird und im Sinne von Freiheit und Demokratie, also genau entgegengesetzt zu diesen manipulativen Ansätzen. Und mittlerweile investieren Tech-Milliardäre in die Lösung dieses Problems. 5 Tech-Giganten haben sich sogar zusammengeschlossen, das erste Mal, weil dieses Problem so riesig ist, dass sie es alleine nicht in den Griff bekommen. Die US-Regierung hat damals noch unter Obama eine Serie von Workshops auf den Weg gebracht. Mittlerweile gibt es diese IEEE-Standards für Ethically Aligned Design in der Hoffnung, dass man Algorithmen bekommt, die accountable sind, die ethisch sind. Und das alles hat aber bisher nicht zum Erfolg gebracht. Das Fake-News-Problem ist natürlich größer denn je. Und nun spricht man von Möglichkeiten, der Zensur. Und die Frage ist, ist das wirklich der richtige Ansatz? Ja, ist ein Ministry of Truth, wir sind wieder bei George Orwell, die Lösung, oder ist das sozusagen nur der Endpunkt einer katastrophalen Entwicklung? Nun, manche haben sich vielleicht gewundert, dass die NSA ein neues Center gebaut hat. Das ist in der Wüste, wie Sie vielleicht wissen. Und einer der Gründe ist, dass man sich gesagt hat, wenn wir jetzt Big Data und künstliche Intelligenz miteinander verbinden, wer weiß, was da passiert? Ja, Stichwort Skynet. Und zur Not werfen wir da eine Bombe drauf. Ja, das kann man jetzt nicht bei allen dieser Cybersysteme machen, die es mittlerweile gibt. Vielleicht hilft die EU Data Protection Reform, die dann nächstes Jahr greift. Vielleicht hilft es tatsächlich, internationales Recht hier anzuwenden und wirklich darauf zu bestehen. Und hier sind noch einige zusätzliche Ansätze. Ich glaube, dass in dem Maße, wie Algorithmen und Roboter menschliche Fähigkeiten bekommen und übertreffen, sie auch Recht unterworfen werden müssen, eine Identität brauchen. Da müssen wir erstmal hinkommen. Transparenz braucht es, die Überpersonalisierung muss eingeschränkt werden. Die Cyberwaffen, die es gibt, die man kennt, muss man versuchen zu konfiszieren und zur Kontrolle zu bekommen. Insbesondere braucht es demokratische Kontrolle, wissenschaftliche und ethische Nutzung, Transparenz, Security und Vermeidung natürlich von Missbrauch. Und hier gibt es noch einige zusätzliche Vorschläge in diesem Papier. Und ich glaube, wo wir letzten Endes hinkommen müssen, ist, alternative Informationssysteme aufzubauen, die weniger manipulierbar sind, nämlich messbasierte Systeme. Wir arbeiten an einem im kleinen Maßstab, aber in Zukunft werden solche Dinge im Zusammenhang mit dem Internet der Dinge vielleicht noch viel wichtiger. Ich komme hier zum Schluss und mache Sie auf Barack Obamas Warnung aufmerksam, als er im 1. Mai 2016 sagte: "This is also a time around the world when some of the fundamental ideals of liberal democracies are under attack, and when notions of objectivity and of a free press and of facts and of evidence are trying to be undermined or, in some cases, ignored entirely. And in such a climate, it's not enough just to give people a megaphone." Das ist also schon nicht mehr mächtig genug als Gegenwehr. "And that's why your power," er sprach von Journalisten, also ihn, "and your responsibility to dig and to question and to counter distortions and untruths is more important than ever." Das heißt, nur Sie können das jetzt in den Griff bekommen. Ja? Machen Sie investigativen Journalismus, bohren Sie tief, verbinden Sie die Dots. Ich habe Ihnen hier Ansatzpunkte gegeben. Das sind ja erst die obersten 10%. Und wenn Sie da anfangen zu graben, werden Sie sehen, das ist wirklich ein Thriller. Sie werden mindestens 10-mal Wahrheiten zu sehen bekommen, die Sie schockieren werden, wo Sie denken, das ist völlig unmöglich. Aber wir müssen durch diesen Prozess durch, wenn es gut enden soll. Und der Versuch, Menschen zu kontrollieren, ist übrigens nicht nur auf das Cybersystem beschränkt. Wenn Sie sich diese Liste anschauen, dann wird klar, dass tatsächlich private Unternehmen mächtige Akteure sind, die heutzutage wahrscheinlich die meiste Kontrolle über Menschen ausüben. Und wenn Sie noch etwas Inspiration suchen, dieser Science Fiction, der spricht über Dinge, über die man ansonsten schwer artikulieren kann. Also schauen Sie sich das an, lassen Sie sich inspirieren. Denn die Akteure, die hinter diesen Technologien heutzutage stecken, das sind Akteure privater Natur, die Prinzipien haben wie Teile und Herrsche und Ordnung durch Chaos. Und das sind äußerst mächtige Akteure. Und wenn uns die Demokratie lieb ist, dann müssen wir tatsächlich diesen Akteuren das Handwerk legen und die Demokratie festigen. Vielen Dank.
Ihr habt's gehört, Dirk Helbing verweist in seinem Vortrag Cyberkriege, Meinungsbeeinflussung und Fake News immer mal wieder auf Artikel und Bücher zum Thema. Ihr findet die entsprechenden Infos dazu bei uns auf deutschlandfunknova.de/Hörsaal.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Jetzt wechseln wir in ein vollkommen anders gelagertes Register und hören den Vortrag eines leitenden Mitarbeiters im Koordinierungsstab für Cyber-Außenpolitik im Auswärtigen Amt. Dirk Roland Haupt gliedert seinen Vortrag Cybersicherheit, internationale Regeln als Lösung, Fragezeichen, in drei Abschnitte. Erstens die Interessen, die deutsche Außenpolitik zu wahren hat. Zweitens die Herausforderungen auf diesem Gebiet. Und drittens seine Antwort auf die Frage, ob internationale Regeln das Problem lösen können. Los geht's erstmal mit einer definitorischen Frage. Was bedeutet Cybersicherheit eigentlich?
Selbst wenn wir hier im Raume eine Umfrage machen würden, käme, glaube ich, nicht ein und derselbe Inhalt heraus, wenn es darum ginge, in kurzen Worten zu beschreiben, was denn Cybersicherheit sei. Und so ist es allerdings auch in der Cyberaußenpolitik und in der Frage des Umgangs mit Normen dazu. Cybersicherheit kann man verstehen als die Sicherheit der Bürger gegen den Missbrauch von Informations- und Kommunikationstechnologie. Im Auswärtigen Amt benutzen wir da immer die Abkürzung IKT, zu kriminellen und terroristischen Zwecken, die Sicherheit von IT-Systemen und der IT-abhängigen kritischen Infrastruktur. Ein Thema, mit dem sich im Übrigen nicht nur die Nationalstaaten befassen, sondern unter anderem in zunehmendem Maße auch die Europäische Union oder aber auch die Sicherheit der Staaten in ihren außen- und sicherheitspolitischen Beziehungen angesichts der Tatsache, dass Cyberfähigkeiten eine militärisch nutzbare Technologie darstellen. Die deutschen Interessen würde ich folgendermaßen zur Diskussion stellen und voranstellen. Ziel der deutschen Cyberaußenpolitik ist es, ein sicheres, freies, allgemein zugängliches und vertrauenswürdiges Internet in einem ebenso gestalteten Cyberraum als Handlungsleitlinie vorzufinden. Die Verwirklichung dieses Ziels soll geschehen durch Zusammenarbeit, Partnerschaft und Dialog mit anderen Regierungen sowie mit der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft. Und zur Verteidigung dieses Ziels bedarf es adäquater Fähigkeiten, geschickter Akquisition von Spitzenkompetenz, Wachsamkeit, Beharrlichkeit und Entschlossenheit. Internationale Sicherheit im Cyberraum und die Frage, was internationale Regeln an Lösungselementen beitragen können, geht zunächst einmal auch davon aus, dass die Wirkung von Cyberfähigkeiten sich nicht auf den Cyberraum beschränkt. Wir müssen wahrnehmen, bei den Ausführungen, auf die ich nachher noch zu sprechen komme, dass Fragen wie die Geltung des Völkerrechts, Fragen wie die Anerkennung politisch vereinbarter Normen keinesfalls Allgemeingut in der Staatengemeinschaft ist, sondern dass wir im Augenblick in Wirklichkeit sehen, dass es Staaten gibt, die über Fähigkeiten verfügen, die sie unbeschränkt ausnutzen möchten. Und das Einzige, was sie sich als normatives Element wirklich zugestehen würden, eine Vorsorge ist gegen unerwünschte Eskalationsentwicklungen, also eine unbeschränkte Möglichkeit, mit Cyberfähigkeiten international zu operieren und lediglich für eine Deeskalationsvorsorge internationalen Konsens zu erzielen. Wir haben auch im ersten Teil des heutigen Tages schon gesehen, dass die Frage der Zurechenbarkeit ein Thema ist und die Cyberaußenpolitik muss mit Zurechenbarkeitsnarrativen umgehen. Das, was wir da in der internationalen Diskussion sehen, sind auch politisch gesteuerte Sichtweisen. Etwa wenn aus dem Kreise gewisser Staaten gefordert wird, dass die Zurechenbarkeit einer Cyberoperation praktisch die Qualität von Gerichtsfestigkeit haben müsste. Insgesamt haben wir es also mit der Frage eines neu auszutarierenden Verhältnisses zwischen Regeln, Vertrauensbildung und der Entwicklung von Fähigkeiten der Cybersicherheit zu tun. Die 2012 und 2013 tagende Gruppe der Regierungssachverständigen zur Frage der Cybersicherheit, die vom Generalsekretär der Vereinten Nationen einberufen wurde, hat in ihrem Abschlussbericht den damals als einen wesentlichen Zugewinn angesehenen Satz formuliert: Das Völkerrecht und insbesondere die Charta der Vereinten Nationen ist anwendbar und für die Wahrung von Frieden und Stabilität und die Förderung einer offenen, sicheren, friedlichen und zugänglichen IKT-Umwelt unerlässlich. Nun würde man meinen, das ist eine Selbstverständlichkeit, das bedarf gar keiner Formulierung. Allein die Gruppe der Regierungssachverständigen, das ist kein technisches Gremium, das ist ein hochpolitisches Gremium, in dem zu dem damaligen Zeitpunkt 2012, 2013 noch 15 nationale Experten versammelt waren, haben darüber kontrovers diskutieren müssen. Und zwei vorherige Gruppen von Regierungssachverständigen waren nicht imstande, diese Schlussfolgerung zu formulieren. Die Frage stellt sich allerdings, ob das Völkerrecht die einzige Regelungskomponente ist, die hier maßgeblich ist, ob es nicht in Wirklichkeit so ist, sich rückzubesinnen auf das, was der frühere Generalsekretär der Vereinten Nationen, Dag Hammarskjöld, schon 1960 formulierte, nämlich, dass es auch auf das Muster von Regeln und Verhaltensweisen ankommt und diese zusammengenommen mit dem Völkerrecht so etwas wie ein Recht der internationalen Zusammenarbeit begründen. Zu den Regeln oder, wenn ich das mal so sagen darf, zu den politischen Normen unterhalb der völkerrechtlichen Ebene, zu denen es einen Konsens in der Staatengemeinschaft, so er sich ergibt aus den Abschlussberichten der Gruppe der Regierungssachverständigen ableiten lässt, gehören Sätze wie, dass auf gefährliche und bedrohliche Praktiken im Cyberraum verzichtet werden soll, dass die Vornahme völkerrechtswidriger Handlungen durch Dritte im Cyberraum zu unterbleiben hat, insbesondere dann, wenn sie vom eigenen Hoheitsgebiet aus erfolgen, und dass solche Handlungen auch keiner Duldung unterliegen dürfen. Wie allerdings auch die Frage, wo wir dann schon in einer anderen qualitativen Ebene sind, dass auf die Nutzung schwer entdeckbarer Schadfunktionen in IT-Produkten verzichtet wird und das Eintreffen von erheblichen Schadsituationen bekannt gemacht wird, damit sich auch andere Staaten und andere Operateure rechtzeitig schützen können. Ganz klar der politischen Ebene zuzurechnen ist die Frage der Vertrauensbildung. Sie ist häufig das erforderliche Vorstadium vor der Entwicklung völkerrechtlicher Regeln, denn wenn Vertrauen hergestellt ist über den Umgang mit relevanten Sicherheitsthemen, ist der Einstieg in die Formulierung gemeinsamer völkerrechtlicher Regelungen aller Erfahrung nach, das zeigt die Abrüstungspolitik von 50 oder 60 Jahren, leichter. Einerseits dient Vertrauensbildung der Vorbeugung einer Eskalation von Cybervorfällen. Andererseits ist es so, dass Vertrauensbildung sich dort bewährt hat, wo sie zunächst einmal nicht den globalen, sondern den regionalen Ansatz versucht hat. Ich habe Ihnen als Beispiel hier den dreistufigen Ansatz der OSZE einmal illustriert, die von der Triade Transparenzmaßnahmen, kooperative Maßnahmen und Stabilitätsmaßnahmen getragen ist. Diese Triade, die man auch als Cyber 3D bezeichnet, ist ein Element, das die deutsche OSZE-Präsidentschaft im vergangenen Jahr in das Zentrum ihres Handelns gesetzt hat und von dem die österreichische Präsidentschaft wie auch die ungarische Präsidentschaft im Bereich Cyber innerhalb der OSZE, es gibt da ein Untergremium, gesagt hat, dass sie es fortsetzen werde. Die Transparenzmaßnahmen sind ein politisches Dokument mit 11 freiwilligen Regelungen, wobei es im Wesentlichen darauf ankommt, dass das Vertrauen dadurch gebildet wird, dass man einander unterrichtet darüber, wie verschiedene Bedrohungsszenarien bewertet werden und welche Konsequenzen sie im nationalen Gefüge des einzelnen OSZE-Staates haben können, um daraus dann Vorhersehbarkeit zu schaffen für andere OSZE-Staaten. Die zweite Dimension, der zweite Regelsatz, stellt auf kooperative Maßnahmen ab. Das ist schon eine Ebene darunter. Das sehen Sie auch schon an der Feinheit der Definition der einzelnen Maßnahmen. Eine, die hier beispielhaft aufgeführt ist, interessiert sich für Aktivitäten von Beamten und Sachverständigen, um autorisierte und geschützte Kommunikationskanäle zu ermöglichen. das Risiko einer Fehleinschätzung, einer Eskalation oder eines Konflikts zu vermeiden und zu verringern, wenn Sie wollen, so etwas wie das rote Telefon im Bereich der Cybersicherheit, das heißt Ansprechpartner, die man kontaktiert, wenn ein Cybervorfall identifiziert ist, um sich auszutauschen darüber, wie die betroffenen Regierungen der anderen OSZE-Staaten es sehen, was sie tun und wie ihre Einschätzungen dazu sind. Letztlich hat die deutsche OSZE-Präsidentschaft sich um Stabilitätsmaßnahmen bemüht. Das ist ein Auftrag, den die jetzige österreichische OSZE-Präsidentschaft fortführt. Es soll ein dritter Regelsatz entwickelt werden, der die drei Elemente der politisch-militärischen, der wirtschaftlichen und der menschlichen Cybersicherheit zusammenführen. Letztes unter anderem auch unter Anführung der Bedeutung der Menschenrechte, die im Cyberraum gelten und auch des Rechts auf Privatheit. Nur ganz kurz erwähnen möchte ich das vertrauensbildende Element und letztendlich eine Komponente der Entwicklung des Rechts auf internationale Zusammenarbeit, wie es Dag Hammarskjöld schon formuliert hat, in der Unterstützung dritter Staaten mit weniger entwickelten staatlichen Fähigkeiten beim Aufbau von Fähigkeiten der Cybersicherheit, denn das ist ein Thema, das alle Staaten in der Staatenwelt gleichermaßen angeht, und zwar in den vielfältigsten Komponenten, auch wenn es letztlich möglicherweise bei dem einen oder anderen Staat dabei lediglich darum geht, zu vermeiden, dass er zur Geißel von Cyberoperationen, die dritte Akteure orchestrieren, benutzt wird, ohne dass ihm bekannt ist, in diese passive Rolle gedrängt zu werden. Auch kurz erwähnen möchte ich nur, weil ich es einleitend als eine Komponente der Cybersicherheit beschrieben habe, den Missbrauch des Cyberraums für terroristische oder kriminelle Zwecke. Wir haben hier Völkerrecht, in der Tat, wir haben einen völkerrechtlichen Vertrag in der Budapester Konvention von 2001, die man im weitesten Sinne als eine Konvention zur strafrechtlichen Zusammenarbeit bezeichnen kann, um grenzüberschreitende Fälle der Cyberkriminalität zu verfolgen und Verfolgungsmaßnahmen eines Staates, die Anknüpfungen an einen anderen Staat haben, im wechselseitigen Einvernehmen unterstützen zu können. Es lässt sich praktisch nicht vermeiden, auch das Thema der hybriden Bedrohungen anzusprechen, auch wenn das gegenwärtige primäre Anliegen, jedenfalls sagen wir einmal von außenpolitischen Institutionen wie Außenministerien, der internationalen Sicherheit gelten und damit den Angriffen durch Staaten, die hybriden Bedrohungen, die eine gemischte Lage von Angriffen durch private Akteure oder aber auch durch Angriffe von Stellvertretern oder Erfüllungsgehilfen mit berücksichtigen, gehören allerdings in dieses Bild mit hinein. Die hybriden Bedrohungen hat die EU zu einem Thema erhoben, dazu vor einem Jahr praktisch auf den Tag genau einen gemeinsamen Politikrahmen verabschiedet, der sich der Abwehr hybrider Bedrohungen widmet, die im Übrigen, das ist vielleicht für die Schaffung klarer Gedanken auch einmal wichtig, definiert werden als eine Mischung von Zwang und Unterwanderung und von konventionellen und unkonventionellen Methoden diplomatischer, militärischer, wirtschaftlicher oder technischer Natur, auf die von staatlichen oder nichtstaatlichen Akteuren in koordinierter Weise, und das Wichtige, die Betonung liegt auf, in koordinierter Weise zur Erreichung bestimmter Ziele zurückgegriffen wird, ohne dass man den Rechtsstatus eines bewaffneten Konflikts oder, wie es in dem gemeinsamen Politikrahmen etwas unglücklich heißt, des Krieges erreicht hat. Auch die Steuerung und Führung des Internets ist ein Element der Cybersicherheit. Dazu gehört der Aspekt der Cyber-Governance, der Steuerung und Führung des Internets in der besonderen Form, dass staatliche und nichtstaatliche Akteure zusammenfinden, um das Internet zu organisieren, um das Internet unter geordneten Funktionen wirksam werden zu lassen und in dem Mechanismen entwickelt werden, um sich einander auszutauschen über bedrohliche oder zumindest potenziell kritische Entwicklungen in Datenströmen und Dingen dieser Art. Diskutiert wird in der Gruppe der Regierungssachverständigen zur Cybersicherheit, die im Augenblick tagt, unter anderem die Frage, ist die Zeit gekommen, internationale Regeln über die Nichtbeeinträchtigung zentraler Weiterleitungs- und Namensfunktionen des Internets zu erlassen? Wir haben es bei den Grundfunktionalitäten allerdings auch mit neuen Herausforderungen an das zu tun, was wir für längst geregelt und eigentlich für unproblematisch halten, nämlich Übergriffe auf das Netz der Unterseekabel, insbesondere zur Nachrichtengewinnung, zu Spionagemaßnahmen, die Frage der Kabelmanipulation, zu denen jedenfalls eine gewisse Zahl von Staaten auch über die technischen Fähigkeiten verfügen. Nun kurz ins Völkerrecht. Zunächst einmal gehen wir als völkerrechtsfreundliche Nation davon aus, und der Bericht der Gruppe der Regierungssachverständigen aus dem Jahre 2013 hat es ja auch bestätigt, das Völkerrecht ist im Cyberraum anwendbar. Das wird aber bei weitem nicht allenthalben geteilt. Oder es wird in der Form geteilt, dass zahlreiche Staaten sagen, ja, das Völkerrecht gilt, aber seine Regelungen können suspendiert werden, wenn Belange der nationalen Sicherheit anstehen. Gerade im Cyberraum hat die Bedeutung des Rechts der nationalen Sicherheit, die wir in Deutschland bisher unterbewertet haben, doch eine erhebliche Bedeutung. Und zumindest seit der jüngsten Novelle des Nachrichtendienstrechts dürften wir auch in Deutschland erkennen, dass die Bedeutung des Rechts der nationalen Sicherheit, Nachrichtendienst ist ein Element des Rechts der nationalen Sicherheit, auch in unserem Lande tendenziell zunimmt. Es hat fast den Anschein, als sei Cybersicherheit der auslösende Faktor für die Rückkehr der Ordnungspolitik als Regelungsstimulanz, weil das komplexe Gefüge an Akteuren, an Aktivitäten, an Absichten, an Schädigungspotenzial einen Wunsch nach einem geordneten Gefüge unterstützen. Letztlich ist die Frage, die Dag Hammarskjöld 1960 aufgeworfen hat, für den Cyberraum heute aktueller denn je. Nun gibt es etwas, was einem sagen könnte, ein Schritt ist doch gemacht. Anfang Februar wurde das Tallinn-Handbuch 2.0 zu dem auf Cyberoperationen anwendbaren Völkerrecht vorgestellt. Es handelt sich hierbei um eine private Zusammenstellung, die eine unabhängige Gruppe internationaler Rechtsexperten unter Beteiligung und Anhörung von Staaten zusammengestellt hat und die nicht nur auf die Fragen der Anwendbarkeit des Völkerrechts im bewaffneten Konflikt eingeht, in Wirklichkeit ist das der kleinere Teil des Handbuchs, sondern auch auf die Fragen, wie sind Cyberoperationen im Friedensvölkerrecht zu bewerten, nicht zuletzt der wichtige Aspekt, mit welchen Gegenmaßnahmen darf ein Staat auf völkerrechtswidrige Handlungen anderer Staaten reagieren. Lassen Sie mich zwei Gesichtspunkte kurz zusammenfügen, nämlich den der Staatenverantwortlichkeit und den der Zurechnung. Das Recht der Staatenverantwortlichkeit, damit meint man im Völkerrecht die rechtlichen Regeln, die gelten, wenn ein Staat sich völkerrechtswidrig gegenüber einem anderen Staat verhalten hat und also dem anderen Staat Unrecht zugefügt hat im Völkerrecht. Dieses Recht der Staatenverantwortlichkeit enthält keine Regeln oder Normen für die Beweislast, die Beweismittel oder die Methoden der Zurechnung. Wenn Sie dann also von Vertretern etwa Pakistans oder anderer Staaten in der öffentlichen Diskussion die Forderung hören, dass die Zurechnung, die Offenlegung aller Erkenntnisse des Staates, der eine Zurechnung vornimmt, erfordert, ist das vom Völkerrecht her nicht gedeckt. Das ist eine politische Forderung, aber es ist keine völkerrechtlich untermauerte Forderung. Fragen der Beweislast, der Beweismittel und der Methoden der Zurechnung werden in jedem Forum, in dem die Frage relevant wird, jeweils für sich bestimmt. Die letzte Gruppe der Regierungssachverständigen, die 2015 einen Bericht veröffentlicht hat, sagte dazu, dass im Falle von IKT-Vorfällen die Staaten alle relevanten Informationen berücksichtigen sollen, unter anderem den größeren Kontext der Ereignisse, die Herausforderungen der Zurechnung im IKT-Umfeld sowie die Art und das Ausmaß der Konsequenzen. im Rahmen von Maßnahmen einseitiger Selbsthilfe, und das sind die Gegenmaßnahmen, von denen ich eben sprach, zu denen jeder Staat berechtigt ist, gegen den eine völkerrechtswidrige Handlung unterhalb der Schwelle des bewaffneten Angriffs erfolgt ist. Diese Maßnahmen kann ein jeder Staat einseitig in Bezug auf die Zuordnung der Cyberoperationen vornehmen. Das heißt, jeder Staat ist sein eigener Richter bei der Festlegung der Gegenmaßnahmen, wenn gegen ihn völkerrechtswidrig gehandelt wurde. Und da ist kein Staat verpflichtet, eine absolute Sicherheit für die Zurechnung zu haben. In Wirklichkeit ist es völkerrechtlich nicht verboten, eine fiktive Zurechnung vorzunehmen. Und wir haben in der Geschichte der Diplomatie, auch im Sicherheitsrat, nun nicht im Cyberraum, aber in anderen Kontexten, in denen Massenvernichtungswaffen betroffen waren, Ereignisse fiktiver Zurechnungen gehabt, die sich dann nicht als tragbar erwiesen. Völkerrechtlich ist die fiktive Zurechnung zulässig. Das Völkerrecht verlangt in aller Regel lediglich den sogenannten Plausibilitätsstandard, das heißt, das, was vorgetragen wird, muss in sich schlüssig sein, nachvollziehbar und vernünftig. Im Völkerrecht gibt es keine Verpflichtung, die Beweise dafür vorzulegen, auf denen eine Zurechnung beruht. Ich hatte das eben schon ausgeführt, und das ist wichtig, dass wir das vor Augen halten. Die Staaten unterliegen einer völkergewohnheitsrechtlichen Verpflichtung, Maßnahmen im Hinblick auf Tätigkeiten zu ergreifen, die von ihrem Hoheitsgebiet ausgehen und die anderen Staaten Schaden zufügen. Wir sprechen hierbei manchmal mit einem englischen Terminus von dem No Harms Principle. Das heißt, das eigene Hoheitsgebiet darf nicht dazu verwendet werden, um anderen Staaten Schaden zuzufügen. Das gilt natürlich auch für Cyberaktivitäten, aber da sind natürlich die Herausforderungen unter Umständen immens. Sie sind sehr groß. Woraus sich ergibt, dass das kommunikative Element aus der Vertrauensbildung, das ich eben ansprach, vielfach ganz einfach unabdingbar ist, um einen Staat darauf aufmerksam zu machen, dass von seinem Hoheitsgebiet schädigende Handlungen gegenüber einem anderen Staat ausgeführt werden, damit der Staat handeln kann, diese schädigenden Maßnahmen eindämmen oder unterbinden kann oder aber auch Vorsorgemaßnahmen treffen kann, damit sich das nicht wiederholt, falls ein Vorgang bereits abgeschlossen ist. Ich darf Ihnen aus der Praxis sagen, das kommt vor. Das kommt vor. Es rufen Regierungsvertreter bei der Bundesregierung an und sagen, sie erkennen gerade, dass von deutschem Hoheitsgebiet aus schädigende Cyberoperationen ihr eigenes Gebiet betreffen und die Bundesregierung angehalten ist, diese Vorgänge zum Stehen zu bringen.
Sagt Dirk Roland Haupt in seinem Vortrag Cybersicherheit, internationale Regeln als Lösung. Tatsächlich ging sein Vortrag noch einige Minuten weiter. Es fehlt ja noch Teil 3, also die Antwort auf die Frage im Titel, ob internationale Regeln das Problem lösen können. Knapp zusammengefasst lautet seine Antwort: Nein, entsprechende Regeln lösen das Problem nicht, aber sie können einen wichtigen Beitrag zur Lösung darstellen. Wenn ihr das nochmal genauer begründet bekommen möchtet, ihr findet den gesamten Vortrag in unserem Podcast auf deutschlandfunknova.de/Hörsaal.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Morgen Abend geht's dann im Hörsaal auch um das Handeln um die Politik im Netz. Katrin Passig geht dann der Frage nach, wie sich Online-Communities formieren, wie demokratisch oder auch wie diktatorisch sie verfasst sind, von der WhatsApp-Gruppe einer 8. Klasse bis hin zur freiwilligen Gemeinde, die für Wikipedia schreibt. Selbstgemachte Staaten. Politisches Handeln in Online-Communities heißt Ihr Vortrag. Soweit von mir für heute. Ich wünsche euch gleich viel Spaß im Club der Republik. Bis morgen hoffentlich.